Ich spreche mit Dr. Katja Schumacher, stellvertretende Bereichsleiterin für Energie und Klimaschutz am Öko-Institut in Berlin, über das Thema Klimageld. Frau Schumacher, Sie fordern, dass das Klimageld nur sozial gestaffelt und zeitlich begrenzt ausgezahlt werden soll. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern zunächst einmal kurz erklären, woher das Geld eigentlich kommt, das dann möglicherweise über ein Klimageld an die Bürgerinnen und Bürger ausgezahlt wird?
Ja, gerne. Also das Klimageld, da muss man einen Schritt zurückgehen. Das Klimageld entsteht nur dadurch, dass wir eine CO2-Bepreisung haben. Das heißt, es wird ein CO2-Preis eingeführt oder wurde bereits eingeführt in Deutschland für Wärme und im Bereich Verkehr, also für Kraftstoffe und für fossile Heizstoffe, also für Gas- und Ölheizung. Damit da ein Preissignal entsteht und die entsprechende Nutzung teurer wird, sodass Verbraucherinnen und Verbraucher den Bezug zum Klimaschutz herstellen können. Das höhere Preissignal sorgt im besten Fall dafür, dass nochmal darüber nachgedacht wird, in welche Technologie denn jetzt investiert wird, wenn eine neue Entscheidung ansteht. Es macht die herkömmliche Technologie günstiger und Technologien oder Alternativen, die auf Erneuerbaren basieren, günstiger im Verhältnis. Dann diese CO2-Kosten, die entstehen, sind Einnahmen, die entsprechend in der Bundesregierung auftauchen. Und aus diesen Einnahmen kann man natürlich wieder auch Rückverteilungsmöglichkeiten überlegen. Bisher in der jetzigen, seit 2021 eingeführten CO2-Bepreisung in Deutschland, in dem nationalen Emissionshandel, gehen diese Einnahmen vollständig in den sogenannten Klima- und Transformationsfonds, der im Bundeshaushalt ist, und werden genutzt derzeit, um Klima- und Transformationsinvestitionen oder Verhaltensweisen zu unterstützen. Zum Beispiel sind die Strompreise geringer, als sie sonst wären, weil Einnahmen verwendet werden wurden für die Abschaffung der Umlage für erneuerbare Energien. Aber auch die Fördergelder für Sanierung von Gebäuden über die sogenannte Bundesförderung für effiziente Gebäude werden aus diesen Einnahmen bezahlt. Als die CO2-Bepreisung eingeführt wurde, da kam auch der Begriff des Klimageldes auf. Das heißt, die Einnahmen können natürlich auch verwendet werden, um Haushalte direkt wieder etwas daraus zurückzuzahlen. Quasi das Preissignal ist da, es wird an der Tankstelle und beim Kauf von oder Nutzung von Öl und Erdgas teurer. Aber damit sich niemand bereichert, sollte das Geld wieder oder könnte das Geld an die Verbraucherinnen und Verbraucher zurückgezahlt werden. Als pauschale Bezahlung, Auszahlung oder als eine Auszahlung differenziert nach Einkommen. Die Idee dahinter war, dass es die Akzeptanz eines Emissionshandelssystems etwas erhöht, wenn Bürgerinnen und Bürger sehen, dass sie nicht einfach nur zusätzlich belastet werden, sondern auch die Gelder wieder zurückbekommen.
Gibt es denn auch reale Umsetzungen schon von so einer Art Klimageld? Also ich habe gehört, in der Schweiz gibt es was in die Richtung. Dort wird es, glaube ich, über die Arbeitnehmer-Sozialabgaben-Entlastung irgendwie zurückgegeben. Was gibt es denn sonst noch für reale Umsetzungsbeispiele für so eine Art Klimageld?
Ja, in der Schweiz wurde auch schon recht früh eine CO2-Bepreisung eingeführt und dann wurden die Einnahmen über, ich glaube, die Krankenversicherungen werden die ausgezahlt in der Schweiz an die Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft, also Gewerbehandel und Dienstleistungen, die natürlich auch heizen und sich fortbewegen, denken Sie an Logistikunternehmen oder Handwerker, die bekommen das auch entsprechend wieder zurück erstattet. Das Prinzip ist so, dass das Klimageld eine Entlastung ermöglicht, aber auch in der Schweiz wurde festgestellt, das ist zwar dann eine Entlastung, aber dann kann durch die Einnahmen ja auch gar nichts mehr finanziert werden, was noch irgendwie den Bürgerinnen und Bürgern besser ermöglicht, Klimaschutz zu betreiben, also in Klimaschutztechnologien zu investieren. Deswegen wird es da auch sehr kritisch diskutiert, ob es nicht vielleicht eine falsche Verwendung der Einnahmen ist und die Einnahmen lieber mehr dafür verwendet werden sollten, was Bürgerinnen und Bürgern hilft, tatsächlich Klimaschutz zu betreiben und wegzukommen von fossilen Brennstoffen. Das ist die Diskussion dort. Auch in Österreich wurde ein Teil der Einnahmen aus der CO2-Bepreisung für einen sogenannten Klimabonus verwendet. Der war gestaffelt, nicht nach dem Einkommen, sondern regional gestaffelt. Unter der Prämisse, dass Menschen, die auf dem Land wohnen, eben nicht so eine gute Möglichkeit haben, auf öffentlichen Verkehr umzusatteln, weil das Angebot nicht da war oder die Frequenz nicht häufig genug war und damit besonders belastet sind, weil sie eben auf ihr Fahrzeug angewiesen sind. Und wenn Sie dann kein Elektroauto fahren, sondern einen Verbrennermotor, haben Sie eben die entsprechenden Kosten. Aber jetzt mit der neuen Regierung in Österreich wird dieser Rückzahlungsmechanismus auch wieder abgeschafft, weil sie festgestellt haben, dass es sehr viele Ressourcen bindet, sehr viele Gelder bindet. Und der nachhaltigere Zweck eben wäre, diese Gelder zu nutzen, um Menschen zu unterstützen, auf nachhaltige Verkehrsmittel umzusteigen. Also die gleiche Summe, die da verfügbar ist, könnte auch genutzt werden, um zum Beispiel ein Elektroauto günstiger anzubieten oder ein Social Leasing anzubieten, sodass günstigere Raten für bestimmte Verbrauchergruppen, zum Beispiel mit wenig Einkommen, vom Staat ermöglicht werden, sodass auch Haushalte mit wenig Einkommen ein E-Auto fahren können.
In Österreich gibt es ja auch das sogenannte Klimaticket, das, glaube ich, noch einiges günstiger ist als bei uns das Deutschlandticket. Ist das auch durch diese Einnahmen querfinanziert?
Für Österreich weiß ich das tatsächlich gerade nicht. Ich könnte mir das durchaus vorstellen, dass die auch einen Teil der Einnahmen dafür verwenden. Für Deutschland haben wir jetzt auch gesagt, dass die Einnahmen eben eher auch sozial orientiert verwendet werden sollten. Das heißt, denjenigen Menschen, die weniger Möglichkeiten haben, sich auf klimafreundliche Verhaltensweisen umzusteigen oder zu investieren, eine Unterstützung gegeben werden sollte, dass es möglich ist. Und da könnte man zum Beispiel auch andenken, dass das Deutschlandticket für Haushalte, die wenig Einkommen haben oder aus anderen Gründen besonders belastet sind, zu einem reduzierten Preis angeboten wird.
Das Problem bei der von Ihnen geforderten zielgerichteten Auszahlung im Gegensatz zu der pauschalen ist ja, dass der Verwaltungsaufwand möglicherweise nochmal deutlich erhöht wird, wenn man irgendeine Art Bedürftigkeitsprüfung vorschalten müsste. Es gibt ja von den Befürwortern einer pauschalen Auszahlung den Vorschlag, dass man das Klimageld sozusagen als Einkommen auch sieht und dementsprechend versteuern lassen würde. Da wäre ja dann auch eine gewisse soziale Selektion schon drin, einfach durch die Steuererklärung. Jemand, der ein hohes Einkommen hat und einen hohen Steuersatz, wird eben mehr davon zurückgeben müssen, als jetzt jemand, der sich unterhalb des Freibetrags bewegt und im Endeffekt dann den vollen Satz behalten kann. Sehen Sie das als nicht ausreichend oder was halten Sie von diesem Vorschlag?
Also auf Ebene der Bundesregierung ist da jetzt einiges passiert. Also es ist klar, dass das Bundeszentralamt für Steuern jetzt einen Auszahlungsmechanismus ermöglichen soll. Und es wurden auch schon die Informationen, die Steuer-ID mit der IBAN gekoppelt. Und was jetzt im Grunde noch fehlt, wäre die Verknüpfung mit dem Einkommen. Da gibt es eine Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt. Es ist möglicherweise aber trotzdem einfacher, diese Einkommensdifferenzierung zu machen, als eine Differenzierung über oder eine Anknüpfung an die Versteuerung. Es gibt nämlich in Deutschland sehr viele Menschen, bis zu 30%, die gar keine Steuererklärung machen und auch nicht machen müssen. Und wenn diese alle jetzt eine Steuererklärung einreichen müssten, um entsprechend dieser Anforderung Genüge zu tun, dass das Klimageld versteuert werden muss, dann würden das dadurch sehr, sehr viel mehr Kosten generiert, als dass da der Nutzen da ist. Also letztendlich ist es wahrscheinlich die einfachere Variante, ein Klimageld ans Einkommen zu koppeln. Man kann sich ja auch statt des Einkommens noch andere Kategorien überlegen, aber ich glaube, das müssen wir der Bundesregierung überlassen. Aber es gibt ja auch Sozialpässe und Transferleistungsbeziehungen und man könnte auch da nochmal eine Differenzierung machen. Aber wir haben jetzt vorgeschlagen, dass wenn überhaupt ein Klimageld, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, den ich auch hervorheben möchte, dann wäre es schon wichtig, das mit dem Einkommen zu verknüpfen. Also die Versteuerungsvariante wird wahrscheinlich von den administrativen Kosten so hoch sein, dass es gar nicht umsetzbar ist.
Aber der springende Punkt oder der wichtige Betrag, der den CO2-Ausstoß ja minimiert, ist die Höhe des CO2-Preises. Ich glaube, da sind wir uns einig. Umso höher der CO2-Preis, umso mehr ist der Anreiz für die Menschen, CO2-Emissionen zu vermeiden. Wenn wir jetzt durch das Klimageld eine höhere Akzeptanz oder eine mehr Akzeptanz für einen höheren CO2-Preis gewinnen würden, dann wären die Einsparungen ja durchaus da. Ich sehe halt bei dem Vorschlag, wo wir sagen, wir nehmen jetzt eben also was wir im Moment haben, die Abschaffung der EEG-Umlage und Förderprogramme für effiziente Gebäude, da wird immer sozusagen zentral dann gesagt, okay, das ist die Maßnahme, die wir unterstützen und in diesem anderen Bereich, wenn man jetzt ein hohes CO2-Abgabe hätte, hätte man eine Chance, dass Menschen einfach auch sagen, ich verzichte auf ein Auto, ich verzichte auf darauf, das ganze Haus zu bewohnen, zu beheizen oder ziehe um in ein kleineres Haus und würde, also wenn es jemand umzieht von einer großen Wohnung in eine kleinere, weil er da Kosten reduzieren will, dann würde er keine Förderung dafür bekommen, aber wenn er ein hohes Klimageld bekommen würde, dann wird sich für diese Person vielleicht dann doch wieder rentieren. Also ich ja, ich bin noch nicht zu hundertprozentig überzeugt davon, dass man diese Programme dann irgendwie zentral auswählt. Aber vielleicht können Sie da noch mal was zu sagen, was Ihre Studie eben gesagt hat, weil der springende Punkt in meiner Argumentation ist ja, wird die Akzeptanz eines hohen CO2-Preises signifikant durch ein Klimageld erhöht oder nicht? Ich glaube, das ist der springende Punkt. Und vielleicht haben Sie dazu in Ihrer Studie oder in Ihren Forschungen eindeutige Ergebnisse bekommen.
Genau, es gibt ja relativ viele Befragungen dazu, wie Menschen den CO2-Preis einschätzen und was sie sich wünschen für die Rückverteilung der Einnahmen. Und die Studien zeigen, dass natürlich erstmal, wenn was teurer wird, CO2-Bepreisung, das wird schon kritisch gesehen, aber diejenigen, die Klimaschutz befürworten, können schon auch verstehen, dass dafür ein CO2-Preis ein geeignetes Instrument ist. Wobei auch immer wieder rauskommt, der CO2-Preis alleine wird es nicht richten. Denn er macht es erstmal nur teurer, und dann braucht es ja noch flankierende Maßnahmen, um das auch bezahlbar zu machen. Denn eine Investition kann sich ja trotzdem nicht jeder leisten, auch wenn es teuer ist. Umziehen ist, glaube ich, nicht das, was die Bundesregierung oder das Instrument vor Augen hat, sondern es wäre auch eine Möglichkeit. Aber vor allen Dingen geht es ja darum, dann eher CO2-frei zu heizen, das Gebäude zu sanieren, den Energieverbrauch zu senken in dem Gebäude oder eben sich anders fortzubewegen. Und wenn dann in den Umfragen die zweite Frage gestellt wird, wie hätten Sie denn oder was könnten Sie sich denn vorstellen, wie die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung verwendet werden, dann ist tatsächlich die Befürwortung für die Nutzung für klimafreundliche Alternativen zur Unterstützung von Investitionen diejenige, die als erstes genannt wird, weil die Verknüpfung schon da ist. Es wird teurer, ich muss Klimaschutz, ich möchte klimafreundlich mich verhalten, damit ich diese hohen CO2-Kosten nicht mehr bezahlen muss. Aber ich brauche Unterstützung, um das durchzuführen. Ich glaube, das ist der Gedankengang. Dann kommen noch verschiedene andere Möglichkeiten und dann konkret zum Klimageld ist eher immer die Variante bevorzugt in den Umfragen, wo eine direkte Unterstützung nur für diejenigen Haushalte passiert, die sich die CO2-Kosten nicht leisten können. Also eher eine sozial orientierte Auszahlung. Und so ein pauschales Pro-Kopf-Klimageld ist ja auch manchmal ein bisschen kontraintuitiv. Auf der einen Seite zahle ich mehr CO2, um was zu machen, auf der anderen Seite bekomme ich das Geld wieder. Und aber mit 100 Euro pro Jahr pro Kopf ist ja keine Investition in eine Wärmepumpe getätigt. Das heißt, wenn wir jetzt eben dieses beschränkte Budget haben, wir haben ja auch die ganze Debatte um den öffentlichen Haushalt und die beschränkten finanziellen Ressourcen. Also wenn unter der Prämisse dieser beschränkten finanziellen Ressourcen und in Verbindung mit den Umfragen wäre es halt sinnvoll, das Geld dafür zu verwenden, dass Menschen unterstützt werden, diese Investitionen tatsächlich zu tätigen. Weil die Investition muss ja auch, die Kosten entstehen ja am Anfang für eine Wärmepumpe oder auch für ein anderes Auto oder für eine Sanierung. Und über die Zeit werden dann Kosten eingespart, weil eben der CO2-Preis nicht mehr anfällt und die Alternative und weniger Energiekosten entstehen. Aber um das zu stemmen am Anfang, ist, glaube ich, das Signal einer Förderung und Unterstützung und einer guten Energieberatung, für die Einnahmen auch verwendet werden, ein wichtiger Punkt.
Vielen Dank für die Einschätzung und für die Vorstellung Ihres Policy Papers zum Thema Klimageld.
Sehr gerne. Danke Ihnen.